HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Herr Leindecker, Sie sind einer der namhaftesten investigativen Journalisten in Deutschland. Früher hätte man gesagt Enthüllungsjournalisten. Ihr Name unter einem Beitrag hat Politiker jahrzehntelang das Zittern gelehrt. Sie haben etwa den Parteispendenskandal um Hans Friedrichs und Otto Graf Lambsdorff aufgeklärt. Und jetzt beim Kirchentag sind Sie als Präsident derjenige, der die Politiker am Eingang begrüßt, wenn sie zum Podium kommen oder einen Hauptvortrag halten. Das ist aber ein ziemlicher harter Rollenwechsel. Geht das überhaupt?
Also ich habe Politiker früher auch begrüßt. Es ist nicht so, dass wir kein Verhältnis gehabt hätten. Nur es hat manchmal Missstände gegeben. Sie haben über einen großen Missstand eben gesprochen. Die staatstragenden Parteien hatten am Staat vorbeigearbeitet, den Fiskus betrogen, wollten Amnestie machen. Das ist damals verhindert worden. Aber gleichwohl habe ich zu vielen Politikern, die es ja nicht leicht haben, wie wir auch in diesen Tagen wieder spüren, was in Hinterzimmern und auch auf offener Bühne passiert, ist ja zum Teil widerlich. Ich habe dann immer zu einigen ganz gutes Verhältnis gehabt.
Herr Leindecker, welche Qualitäten, die Sie so als politischer Journalist im Beruf ausgezeichnet haben, welche Qualitäten kommen Ihnen jetzt so als Kirchentagspräsident zugute?
Das habe ich mir am Anfang auch gefragt. Deshalb habe ich erst Nein gesagt, als die Anfrage kam. Die Situation war ja, Frank-Walter Steinmeier war gewählt, wäre ein großartiger Präsident geworden, wurde Bundespräsident, dann geht's nicht mehr. Ich wartete darauf, wer nun Präsident würde. Als Kirchentagsfan war ich daran interessiert. Da kam der Anruf, habe ich gesagt, nein. Wenn ich so zurückblicke, wer die anderen waren, was sie gemacht haben, Richard von Weizsäcker oder Erhard Eppler und viele andere Große, das kann ich nicht. Das ist nicht meine Liga. Und dann hat man mich beschwatzt und hat man gesagt, doch. Und dann habe ich es als Geschenk verstanden. Und ich glaube, das ist eins, was man als Journalist hat, dass man 2 Stunden früher aufsteht und 2 Stunden länger arbeitet. Das habe ich im Journalismus eigentlich immer so gemacht. Dass man es versucht, manches mit Fleiß auszugleichen und dann auch mit Begeisterung und mit der Möglichkeit, ein Team zu führen. Das konnte ich relativ gut und das ist hier auch mit einer der Aufgaben sind begeisterte Leute beim Kirchentag, die mit voller Enthusiasmus dabei sind und die gucken auch, wie man sich da einbringt, wie stark man sich einbringt. Das ist schon wichtig.
Herr Leindecker, was reizt Sie jetzt an dieser Aufgabe? Was ist für Sie die Herausforderung? Was wollen Sie wuppen?
Ja, also zum einen bin ich wirklich, wie eben gesagt, ein Kirchentagsfan. Das heißt, mit meiner Frau seit 1975 auf jedem Kirchentag gewesen, mit dem Rucksack hinter denen hergerannt, die man großartig fand und nicht zu denen gegangen, die man nicht so wichtig genommen hat. Also der Kirchentag reizt mich, weil ich ihn wichtig finde als Glaubensfest und auch als gesellschaftliches Forum in der Verbindung. Das ist das so. Und da ich mir nie hätte vorstellen können, das zu werden, was ich jetzt geworden bin, versuche ich halt mit aller Kraft, die man hat. Und ich habe das Privileg, dass ich auch der älteste Kirchentagspräsident bin. Habe ich am Anfang nicht gewusst.
Mit 71 jetzt?
70. Gerade 70 geworden. Nein, so schlimm ist es auch nicht. Aber die anderen waren doch deutlich jünger. Die waren noch im Beruf drin. Ich bin zwar immer noch Journalist, ich arbeite immer noch für die Süddeutsche Zeitung, doch überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem, was ich früher gemacht habe. Und ich kann mich dadurch stärker einbringen.
Auf jeden Fall ist es ein starker Rollenwechsel, den Sie jetzt im Moment vollziehen. Auch im Grunde ja auch stark aus diesem schreibenden Hintergrund in eine Bühnenrolle, die Sie ja wahrscheinlich in Ihrem Leben auch noch nicht so oft hatten.
Nein, man hat Vorträge gehalten, so, aber es ist heute, ich hatte das gemerkt neulich bei irgendeinem Empfang, da war ich geladen und kam eine Minute vorher an, weil irgendwas klappte nicht mit der Bahn. Und standen ganz aufgeregt Leute vorne und sagten, Gott sei Dank, dass Sie da sind, dann kann es ja losgehen. Also dieses, du kommst jetzt irgendwo hin und dann sagen die erst, jetzt kann es ja losgehen, der Präsident ist da. Das ist schon komisch für einen Journalisten.
Ja, schöner Rollenwechsel für Sie. Es ist übrigens nicht der einzige Rollenwechsel in Ihrem Leben. Ein anderer war der vom Katholiken zum Protestanten, aber dazu später noch mehr.
Jetzt zunächst mal, Herr Leindecker, das Motto des Kirchentages, das lautet, was für ein Vertrauen, ein Zitat aus der Bibel. Und damit mit diesem Stichwort Vertrauen wirft der Kirchentag ein Programmwort in die Debatte. Herr Leindecker, warum müssen wir im Jahr 2019 über Vertrauen sprechen?
Weil an vielen Stellen Vertrauen verloren gegangen ist. Menschen trauen anderen Menschen nicht mehr, trauen sich selbst vielleicht auch nicht mehr so viel zu. Es gibt ein allgemeines Misstrauen, es gibt wenig Zuversicht, es gibt Spaltung. Dieses, was Menschen oft ja zusammengeführt hat, Arbeit einer Firma, wo man auch weiß, ich bleibe in dieser Firma. Oder bei großen, schwierigen Aufgaben, das, was auch mit dem Begriff Solidarität zu verbinden ist, das ist der Gesellschaft ein Stück abhanden gekommen. Es fehlen auch Orientierungspunkte. Es gibt auch so ein Schubladendenken, da ist die Unterschicht, da sind die Elitären, Superreiche sind Gangster. Es hat sich ganz vieles hat sich in den letzten Jahren vollzogen, was mit der früheren Entwicklung, die wir nach dem Krieg hatten, die wir in den 60er, 70er, 80er Jahren nicht vergleichbar ist. Und von daher glaube ich schon, dass dieses Wort, man kann Vertrauen haben, man kann sich selbst etwas zutrauen, man kann anderen trauen und man kann Gott vertrauen. Das ist ja das, was für gläubige Menschen auch sehr wichtig ist. Von daher finde ich, ist die Losung, passt sie in die Zeit. Man sagt zwar, auch das habe ich gelernt, bei jeder Losung, dass sie in die Zeit passt. Aber ich habe bei der das Gefühl, es stimmt wirklich.
Haben Sie so ein Gefühl, dass es da einen bestimmten Zeitpunkt gab, wo der Gesellschaft dieses Grundgefühl des Vertrauens abhanden gekommen ist?
Unterschied, man muss hinschauen, um welchen Bereich es geht. Beispielsweise, wie sehe ich reiche Leute, auch wenn sie Stiftungen haben, viel tun, dass sie so als Gangster behandelt werden. Das hat sicher mit der Finanzkrise 2008 zu tun. Die hat ganz viel ausgelöst, viel an Unsicherheit ausgelöst. Leute haben Geld verloren, Leute haben Zutrauen verloren. Und ich glaube, da ist entstanden auch so ein allgemeines Misstrauen gegen das, was in der Gesellschaft passiert. Und dann, glaube ich, auch die Unsicherheit am Arbeitsplatz. Die Frage, was wird, wenn du in einem Betrieb bist, von dem du ausgingst, da war schon mein Großvater drin, da werde ich auch drin sein und mein Sohn vielleicht auch, wie es das so früher gegeben hat. Das ist alles weg. Es werden fortwährend Tochterfirmen. Wer wird jetzt noch übernommen? Wer wird noch übernommen? Da sind Unsicherheiten gewachsen und wir haben verlernt, auch das viele zu sehen, was gelingt, was wirklich gut ist, was sich auch mit anderen Zeiten gar nicht verbessern, egal ob wir Kriminalitätsrate angucken, ob wir gucken, wie es mit unserer Lebenserwartung ist, wie es mit der Gesundheit ist. Ganz viele Dinge sind viel besser geworden, aber wir nehmen sie nicht mehr als besser wahr, sondern nehmen sehr vieles wahr als Problem.
Wie fühlt sich das an im Erleben der Menschen? Glauben Sie, dass das so eine unterirdische Strömung ist oder glauben Sie, dass uns das irgendwie alles klar ist, was mit uns passiert?
Nee, das ist uns nicht ganz klar, weil man sucht ja selbst auch nach Antworten. Also eine der Fragen ist, da habe ich auch keine drauf, ich habe es neulich im klugen Buch gelesen, da stellte jemand die These auf, dass es Allmacht und Ohnmacht gäbe. Das heißt, Allmacht, man glaubt dadurch, dass man im Internet alles erfahren kann und dann wird ja auch die Echokammer immer wieder gefüllt und es wird bestätigt, dass man eine totale Sicht auf die Welt hat, dass man alles weiß. Und dann kommt man nach Hause und hat die Schwierigkeiten und da ist die Ohnmacht. Und da war die These, dass der Mensch mit Allmacht- und Ohnmachtsgefühlen nicht mehr zurechtkommt. Da kann was dran sein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich finde es eine interessante These. Mhm.
Sie sprechen von einer Spaltung der Gesellschaft, um mal noch auf eine andere Dimension der Zustandsbeschreibung zu gehen. Wo verlaufen denn da eigentlich die Trennlinien? Also es gibt diese Trennlinie zwischen Arm und Reich. Ist die heute im Vordergrund oder sind wir inzwischen so getrennt, weil wir in verschiedenen Wertewelten leben, weil wir im Grunde uns nicht mehr auch einigen können, was uns wichtig ist als Gesellschaft?
Also sowohl Arm und Reich, da geht nun tatsächlich die Schere immer weiter auseinander. Aber man muss auch sagen, alle Reichtumskritiker müssen zugeben, dass es uns noch nie so gut ging. Auch das ist wahr. Und dennoch ist die Armut, ist die Altersarmut, sind die Probleme in den Städten, ist Wohnungsnot, das sind alles elementare Probleme. Und auch die Unsicherheit, was wird mit meinen Kindern? Und das ganz Große kommt hinzu, was wir in diesen Tagen Gott sei Dank neu entdecken, nämlich weil wir da viel Zeit verloren haben, die Zeit drängt, dass wir was gegen die Klimakatastrophe machen müssen. Also dieses bündelt sich alles, aber auf der anderen Seite auch, dadurch, dass sich alles so auseinanderdividiert. Wir erleben das in Institutionen, wir erleben das in der Kirche, wir erleben das in Gewerkschaften, wir erleben das in Parteien. Man kann sich schwerer verständigen auf das, was wichtig ist. Und man schaut auch manchmal auf den anderen herab. Wenn einer also viel trinkt, wenn er raucht, wenn er Diesel fährt, wenn er viel Fleisch isst und Unterschichten-TV guckt. Wie behandeln wir den? Wer ist das? Muss der nicht erzogen werden, damit ein anderer wird? Und andersrum gibt es diese Konstellation ja auch. Diese Elitären haben doch mit meiner Welt gar nichts zu tun. Die haben doch gar keine Ahnung. Also das vermischt sich so beides. Und ich glaube, der Glaube hat mir persönlich immer geholfen, Orientierung zu finden, aber er ist manchen doch abhanden gekommen. oder vielen abhandengekommen. Und da wird man immer wieder was draufsetzen müssen. Man wird auch Orientierungspunkte finden müssen. Und ich glaube, dass neben dem Vertrauen die Frage, wie können wir wieder Solidarität auf dem Globus entwickeln? Weil wir sind ja nicht allein, sondern wir stehen auf dem Rücken von anderen. Wir haben andere ausgenutzt und beschweren uns jetzt darüber, dass wir ihnen die Klimakatastrophe beschert haben, aber sie zu uns kommen möchten. All diese Verrücktheiten, darüber müssen wir offen reden, darüber müssen wir Diskurs haben in der Gesellschaft.
Von diesem Vertrauensverlust, Herr Leindecker, sind ja auch die großen Institutionen betroffen, Parteien, Medien, ja. Die Demokratie an sich im Grunde. Wie gefährlich ist das aus Ihrer Sicht?
Es ist gefährlich, wenn man nicht versucht, dem was entgegenzusetzen. Also wir haben ja eine Partei im Bundestag, in der Leute sind, die eigentlich Systemveränderer sein wollen. Das haben wir so, in Anfängen hat das mal bei der NPD, bei den Republikanern gegeben, aber es war so tump. Und jetzt hast du plötzlich eine Partei, die hat auch Denker, die hat Akademien, da werden Dinge entwickelt und du spürst, dass es einen Kern in der Gesellschaft gibt, der Demokratie fest ist, aber dass es doch eine ganze Menge Leute gibt, die was anderes wollen. Und das muss man erkennen und man muss gleichzeitig immer wieder betonen, wie wichtig für uns die Demokratie ist, wie wichtig für uns die Möglichkeit ist, auch in diesem Wirtschaftssystem zu leben, ich finde. Also was haben wir anstelle der sozialen Marktwirtschaft? Dann sagen Leute ja der Sozialismus. Aber was hat denn im Sozialismus geklappt? Also damit tue ich mich schwer mit dieser Variante. Aber so hat jeder seins. Aber was wir erkennen müssen ist, 70 Jahre Grundgesetz, 70 Jahre Kirchentag. Wir haben ganz feste Säulen und müssen versuchen, weitere Säulen dazuzubauen.
HR2 Kultur. Sie hören die Sendung Camino Religionen auf dem Weg. Zu Gast ist heute Hans Leyendecker im aktuellen Gespräch. Er ist in diesem Jahr Präsident des Evangelischen Kirchentages, der am Mittwoch in Dortmund beginnt. Herr Leyendecker, Sie sind katholisch getauft. Sie sind erst später zur evangelischen Kirche gekommen. Da stellt sich ja für den durchschnittlichen Protestanten noch eine weitere Vertrauensfrage, nämlich die, wie evangelisch sind Sie eigentlich?
Ganz und gar. Ganz und gar. Ich bin katholisch getauft, ich Kommunion, Firmung, alles dieses gemacht, auch der frühe Entschluss, Priester zu werden. Haushälterin stand schon fest, wie das ja in guten katholischen Familien so ist.
Die haben Sie dann später geheiratet?
Nein, meine Frau hat sich stark gewehrt. Nein, und ich habe da mein Glück gefunden, eine Protestantin, die sich mit Katholiken auch sehr schwer tat. Muss man sagen, es war ja früher ganz anders. Katholiken standen in einer Ecke, die Protestanten in der anderen Ecke. Und wenn man konnte, hat einer den anderen manchmal sogar vermöbelt. Und man hat die Wäsche rausgehängt, zu zeigen, von Leichnam, Himmelfahrt, unterschiedliche Lager. Aber ich bin dann früh geheiratet zum Protestanten-Gottesdienst gegangen. Manchmal noch zu den Katholiken, was ich auch heute noch tue. Also ich bin überhaupt kein Renegat, aber da ist natürlich manches, was einen so durchzogen hat. Ich rieche immer noch gerne Weihrauch, aber ich genieße schon die Freiheit eines Christenmenschen als Protestant.
Ich wollte gerade fragen, wie viel Katholik steckt denn noch in Ihnen?
Also wenn ich so die Verlaubbarung manchmal lese und es gibt vieles, was uns mit katholischen Geschwistern verbindet, das ist Jesus Christus, der Glaube. Aber wenn ich dann immer noch so Aufsätze lese, dass evangelische Kirche eigentlich keine richtige Kirche sei und auch manches, was in der Frage Eucharistie-Abendmahl geschrieben wird, da ist manche Fragestellung, ob die Protestanten das ernst genommen haben, die finde ich berechtigt. Aber da hat sich ein großer Wandel vollzogen und heute haben wir doch immer noch eine Menge Dogmatiker, die Dogma lieben. Den Katholiken rennen die Menschen weg, den Protestanten rennen die Menschen weg. Ich glaube aber, da findet sich so auch wieder ein harter Kern und auf den setze ich, dass der harte Kern sehr viel fester auch im Glauben ist und gleichzeitig nicht in den frommen Winkel sich zurückzieht. Und da finde ich bei den Katholiken halt auch viele gute Verbindungen und auch so gemeinsame Ziele, sowohl im Glauben als auch in der Frage, wie man in der Gesellschaft auftritt.
Herr Leyendecker, was für ein Vertrauen ist das Motto des Kirchentages, der in Dortmund am Mittwoch losgeht? Wir haben über die Verunsicherung gesprochen, die Ängste, die sich in der Gesellschaft breit machen. Ist für Sie der Kirchentag so eine Art vertrauensbildende Maßnahme?
War er immer. Also für mich persönlich war es immer so und für meine Frau. Also wir sind da hingegangen, haben gesagt, wie schön. Du triffst engagierte Leute, du hörst zu, du betest, ist ja auch diese Stille werden, ne? Dass du irgendwo sitzt und es wird plötzlich ganz still. und du reichst eine Kerze weiter oder was auch immer. Das sind ja die vielen Dinge, die dir auch ganz viel, wenn du jetzt Kirchentag mitgestaltest, wie das ein Präsident macht, dann sagst du natürlich, da ist dieses Forum und da haben wir auf der Glaubensseite dieses und jenes zustande gebracht. Das ist alles wichtig, das ist alles so, aber das Gemeinschaftserlebnis, zusammen zu sein, ist doch für viele, und wiederzukommen und sich wiederzutreffen, zu sagen, weißt du noch damals, und ich habe noch in meinem Keller nachgeguckt, nach dem Halstuch, nach dem lila Halstuch, ich habe es nicht gefunden, kennst du einen, der es hat, so von dem 83er Kirchentag. Es gibt ja da alle Möglichkeiten, abends so zusammenzusitzen, nochmal Revue passieren zu lassen. Wir haben das politische Nachtgebet, das finde ich wunderbar, auf diesem Kirchentag. Das ist etwas, was Mitte der 60er Jahre in Köln geboren wurde. Dorothee Sölle, Heinrich Böll und andere, ein sehr politisches Nachtgebet, was damals in der katholischen Kirche nicht so gefallen hat. Das werden wir haben. Und jeder nimmt Unterschiedliches mit.
Also das ist der Einzelne, der einen Kirchentag besucht und der dort einfach diese Erlebnisse, diese Erfahrung hat. Schauen wir mal auf die Stimme des Kirchentages, die dann so in eine gesellschaftliche Situation hineingeht. Was kann denn der Kirchentag da leisten? Inwieweit ist er in dieser Hinsicht vielleicht vertrauensbildend oder sind da die Grenzen seiner Möglichkeiten auch erreicht?
Tja, ich weiß es nicht. Früher, muss man sagen, war es eindeutig. Es hat auch mehr so monothematische Kirchentage in den 80er Jahren gegeben. Ich denke so an Nachrüstung, Hamburg und
mit Hannover, klaren Botschaften.
Klar, mit einer Botschaft. Kirchentag ist dann im Laufe der Zeit sehr viel vielfältiger geworden. Eigentlich finde ich interessanter geworden, weil man macht ein größeres, breiteres Angebot, aber man hat nicht mehr die eine Stimme. Also was wäre es für ein Kirchentag, bei dem wir gesagt hätten, wir machen nur Wandel, Migration? Oder wir machen einen Kirchentag, der hat der wichtigste Fokus ist Klimakatastrophe. Du hättest sehr viel anderes nicht bieten können, aber das macht gleichzeitig, glaube ich, den Kirchentag auch schwächer in dem, wie andere den wahrnehmen, die draußen sind. Wir haben auf diesem Kirchentag, bin ich sehr stolz drauf, 4 Bundespräsidenten, also den amtierenden und 3 ehemalige. Und das sind immer so Säulen gewesen, große Brückenbauer gewesen. Und die treten alle auf diesem Kirchentag auf. Gelingt es uns, indem wir denen zuhören, eine Botschaft zu vermitteln? Oder wird die Botschaft irgendwo ganz anders sein? Wird sie tatsächlich mehr beim Klima, beim Wandel, wie man Wandel schaffen kann? Da ist Dortmund ideal. Dortmund ist nicht die Stadt, in der normalerweise Leute sind, die sagen, ich möchte mal 5 schöne Tage erleben. Da gucke ich mir die Nordstadt an und den Phoenixsee, so, wo Dortmund so viel Schönes hat und so viel auch geschafft hat. Aber zu zeigen, was gelingen kann unter schwierigen Voraussetzungen. Du hast keine Zechen mehr, du hast kein Stahlwerk mehr, du hast noch eine Brauerei, Chemieunternehmen sind auch weg, aber dafür hast du andere Unternehmen geholt. Trotz größter Schwierigkeiten kannst du schaffen. Da ist Dortmund auch ein Stück Vorbild. Und sich das anzugucken, ist, glaube ich, auch ein Angebot an alle, die sagen, geht doch sowieso nicht.
Aber Sie als Präsident, Sie sagen die Botschaft, viele werden eben fragen, was ist die Botschaft des Kirchentages? Werden Sie versuchen, eine Botschaft herauszukristallisieren im Laufe dieser 4 Tage?
Also ich als Kirchentagspräsident werde das nicht. Ein Kirchentagspräsident hält viele Reden, ist beim Eröffnungsgottesdienst, beim Schlussgottesdienst. Da liegt es mehr darin, dass man den Kirchentag repräsentiert. Also Kirchentagspräsidenten haben, das ist sinnigerweise sogar in der großen Zeit von Richard von Weizsäcker gewesen. Der hat eine große Rede gehalten, aber ansonsten auch repräsentiert. Das war immer so die Aufgabe. Man hastet durch, man hat 19 Reden insgesamt zu halten, wie ich gelernt habe, ist an unterschiedlichen Plätzen und versucht mitzuhelfen, dass dies ein Erlebnis wird für die, die gekommen sind. Das ist der Job. Der Job ist nicht Mr. Wichtig. Der Job ist zu versuchen, zu gelingen, dass die, die da hingehen, ein großes Erlebnis haben.
Herr Leinecker, Sie haben in den vergangenen Monaten einen Punkt stark gemacht. Sie haben gesagt, der Kirchentag soll eine eigene Dialogkultur ausprägen. Ist das auch im Blick auf die Rolle des Kirchentages so für die Gesellschaft, als Lernort für die Gesellschaft gedacht? Wir haben ja über die Spaltungen gesprochen. Oder was ist Ihnen wichtig dabei?
Kirchentag war eigentlich immer Dialog, wobei wir jetzt das Besondere haben, auf diesem Kirchentag werden keine Repräsentanten der AfD auf der Bühne sein. Aber wir haben auch nie Leute von der NPD oder Republikaner gehabt. Ja, aber Kirchentag stand immer für Diskurs. Ich glaube nur, man muss es sogar noch stärker betonen, die unterschiedlichen Seiten, die es in der Gesellschaft so gibt. Nun bin ich beispielsweise stolz darauf, dass wir ein Panel haben, wo über Konservatismus geredet wird. Mit Rödder, das ist so der stärkste Kopf, der Historiker Rödder aus Mainz, der stärkste Kopf, was die neuen Konservativen angeht, mit Kretschmann und Söder, und versuchen da auch über Maß und Mitte zu reden und da auch, wo komme ich in der Gesellschaft hin? Der Kirchentag leidet, oder ich leide darunter, das fälschlicherweise, das ist wirklich, aber ich lese es jetzt auch immer zu meiner großen Verblüffung, obwohl wir ein ganz anderes Programm haben, dass Leute auftreten und sagen, ja, ist ja eine grüne Veranstaltung. Das ist ja eben nicht. Es ist nicht die Veranstaltung einer Partei, es ist nicht eine grüne Veranstaltung. Aber ich glaube, dass die Kritik hilft, nochmal genauer hinzuschauen, zu sagen, was brauche ich noch an den vielen Strömungen, die es gibt, um Dialog zu schaffen.
Es ist in den letzten Jahren viel kritisiert worden, dass sich sozusagen auf Kirchentagen die treffen, die sich im Grunde schon einig sind, die sich für fortschrittlich halten, und dass der Kirchentag ein bisschen so dem Streit aus dem Weg gegangen ist. Braucht der Kirchentag mehr Kontroversen?
Er braucht Kontroversen, aber gleichzeitig muss ich sagen, er braucht keine Kontroverse mit Hetzern und Rassisten. Das braucht er eben nicht. So, aber er braucht Kontroversen über den Weg, und ich finde es gut, auch, dass wir ganz unterschiedliche kirchliche Strömungen auch dabei haben, und dem anderen sein Christsein abzusprechen, weil er anderer Meinung ist in irgendeiner Frage, sei es eine theologische Frage oder sei es eine Frage, was Gesellschaft angeht, das habe ich immer für unerträglich gehalten. Das wird auch auf diesem Kirchentag nicht stattfinden.
Herr Leindecker, wir haben eben schon, oder Sie haben eben schon über den Glauben gesprochen, der Ihnen wichtig ist und den Sie auch auf dem Kirchentag immer wieder finden, intensivieren, zusammen mit Ihrer Frau seit 1975. Wie ist das eigentlich im Blick auf die Gesellschaft? Kann man den Glauben auch einer Gesellschaft empfehlen, und tut das der Kirchentag?
Ja, also meinen Glauben kann ich empfehlen.
Im Grunde sozusagen ohne die Säkularität der Gesellschaft zu...
Nein, weil es ja um viele Werte auch gibt. Und ich glaube, dass auch viel mehr Leute gläubig sind, als sie sich das selbst zugeben. Wir haben ja so eine neue Spiritualität, dass man an was glaubt, aber man kann mit der Institution Kirche nichts mehr anfangen. Vielleicht kommt doch mal der Zeitpunkt, da sagt man, ich kann mit der Institution Kirchentag, obwohl er keine Institution, sondern Bewegung ist, nichts anfangen. Aber die Werte, die durch die Bibel vermittelt werden, dieses für die Schwachen, Erniedrigten einstehen, Menschenwürde beachten, gleichzeitig auch tatsächlich Bewahrung der Schöpfung nicht nur als Formel haben, sondern als Auftrag. Das ist eine ganze Menge, und da ist es, glaube ich, nicht so. Ich glaube nicht, dass Christen bessere Menschen sind.
Aber gerade dies, was Sie beschrieben haben, dass Menschen zumindest das Gefühl haben, der Glaube ist mir abhanden gekommen, sie haben keine Bindung mehr an die Kirche. Wie geht der Kirchentag darauf ein?
Er geht darauf ein, indem er auch redet über die vielen Formen, die es in Gemeinden gibt, die es in Kirchen gibt, auch um Leute zurückzuholen oder die noch da sind, zu halten. Wenn Sie heute gucken, wie viele sind früher in einem Dorf zur Konfirmation gegangen, wie viele gehen heute noch? Wie viel gehen mit dem 28. Lebensjahr durchschnittlich weg, weil sie Kirchensteuer sparen wollen oder warum auch immer? Und da gibt es in der Kirche, das habe ich gelernt, zwei Strömungen. Die eine sagt, geht sowieso nicht. Das ist Lukas 5. Also Leute, die wirklich gekämpft haben, die ganz viel gemacht haben, aber irgendwann so in den 50ern den ganz großen Frust bekommen haben und sagen, geht sowieso nicht. Wir haben sonntags nur 60 Leute, 40 Leute und keiner macht kommen. Da gibt es die anderen, die kämpfen ungeheuer. Und das sind auch manchmal 50-Jährige, weil die sagen, das ist mein Auftrag, das ist mein Leben. So, und die zu ermutigen, die sagen, man muss weiter kämpfen, man muss weiter brennen, man muss weiter versuchen, man muss auch neue Formen versuchen zu finden. Und Minderheitskirche kann auch schön sein, weil sie einen Kern hat, weil sie einen ganz festen Kern von gläubigen Menschen hat, und andere dazu zu gewinnen und mit ihnen auch manchmal über den Glauben zu reden. Das ist wichtig.
Herr Leindecker, wenn Sie auf die kommenden Tage ausschauen, was bewirkt so ein Kirchentag? Es sind ja voraussichtlich nicht irgendwelche politischen Statements, die am Ende bleiben werden.
Also die Formel dafür ist... dass der Kirchentag entscheidet, wie der Kirchentag ist. Ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich so stimmt, ob die wirklich so richtig ist. Das ist das, was man gewöhnlich sagt auf Ihre Frage. Ne? Ich glaube, dass dieses, was wir über Vertrauen sagen, dass das tatsächlich ein Punkt sein kann, der aufgenommen wird von vielen Leuten, die auch, ja, Kirchentagsbesucher sind oft Leute, die in Gemeinden viel machen, die ehrenamtlich viel machen. Wir haben 12 Millionen Leute, die Ehrenämter haben. Wie wenig reden wir über die? Da auch nochmal was mitzugeben, da auch nochmal Mut zu machen, da auch zu sagen, Das, was du machst, ist wichtig für die Gesellschaft. Das, was du machst, ist auch wichtig für dich. Und da kann vom Kirchentag ein Signal kommen.
Herr Leindecker, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.